Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. 12% der 18- bis 29-Jährigen in Deutschland wissen nicht, was der Holocaust war. Heute, auf den Tag genau 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, sprechen wir gleich darüber, ob und wie soziale Medien dabei helfen können, diese Bildungslücke zu schließen. Heute Morgen erreichte unsere Redaktion folgende Meldung. Nach 10 Jahren wird die feministische Kolumne 10 nach 8 bei Zeit Online eingestellt. Und das, obwohl die Abrufzahlen gut sind und viele der Texte geradezu durch die Decke gehen. Wir sprechen jetzt mit Heike Melber-Fendel aus dem 10-köpfigen Redaktionsteam. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Bevor wir auf diese Nachricht selbst eingehen, vielleicht nochmal kurz für alle, die die Kolumne nicht kennen. Politisch, poetisch, polemisch, Texte zur feministischen Gegenwart, so lautet die Selbstbeschreibung. Was macht die Kolumne aus? Was ist die Idee dahinter?
Die Idee ist eigentlich maximale Diversität, also im Sinne dessen, dass wir nicht denken, dass Feminismus so ein monolithischer Block ist, dessen Themen sich quasi selbst ergeben, sondern wir waren und sind 10 Frauen, die jede für sich sehr, sehr unterschiedlich ist. Denn dieses sehr freie Kollektiv, was wir da haben, hat sich dann zur Aufgabe gemacht, dass jede dieser 10 Frauen zum einen selber Texte beisteuert, zum anderen aber aus ihrem Pool und Interessensgebieten heraus wiederum Frauen anspricht, jedweden Alters, jedweder Expertise, und sie bittet, für uns einen Text beizusteuern oder natürlich im Laufe der Jahre auch mehrere.
Und wie hat sich dieses Kollektiv eigentlich zusammengefunden? Wer gehört so zum festen Stamm dazu?
Also es gab grundsätzlich die erste Idee, als es auf Zeit Online ein Format namens 10 nach 8 gab, wo ältere Herren, die damals noch nicht als alte weiße Männer bezeichnet wurden, aber doch sehr viel ältere weiße Herren sich sozusagen ausgemehrt haben über alles, was sie für wichtig gehalten haben. Und es war eigentlich so eine Idee einer größeren Frauenrunde zu sagen, nee, jetzt, also wir können auch die Welt erklären oder erklären lassen, und deswegen heißen wir auch 10 vor 8, so nach dem Motto, wir sind ein bisschen früher aufgestanden und sind dann aber zum Abend erschienen, weil es eben auch eher das so war, was man so Lesestücke nennt, also essayistische Formate, sehr freie Formate, die, so schien es auch Zeit Online plausibel, eher in Abend passen als in so eine nachrichtengetriebene Morgenstunde.
Ja, und der Erfolg gibt Ihnen bis hierher recht. Die Klickzahlen sind hoch. Die Kolumne läuft eigentlich sehr gut. Da kommt das Ende jetzt sehr überraschend. Haben Sie damit gerechnet?
Also es gab so schon auch Andeutungen, Zeichen und auch erste Gespräche, weil natürlich auch nach so 10 Jahre sind eine lange Zeit, gleichwohl durch diese sehr freie Form, die wir haben, die auch beispielsweise Texte von Autorinnen aus zum Beispiel Afghanistan umfassen, zu denen eine von uns, Annika Reich, einfach einen Draht hat, den natürlich so eine normale Redaktion nie aufbauen kann, aber auch eine andere Kollegin, die Verlegerin ist und sehr viel junge Autorinnen das erste Mal schreiben lässt. Also durch diese sehr freie Form konnten wir auch immer wieder ganz neue Farben, nennt man das ja gerne, einbringen. Und also wir waren immer sehr fluide im Sinne all dessen, was wir so gemacht haben. Deswegen war auch unser Bestreben zu sagen, ja, schauen wir mal, ob es vielleicht eine andere Form geben kann oder in welcher Form wir es machen können, aber immer auf Basis dessen, dass ein frei zusammengestelltes Kollektiv nicht thematisch vorgegebene Texte bei Frauen in Auftrag gibt. Und ja, also dieses Aus ist für uns deswegen schwierig oder kompliziert nachzuvollziehen, weil es für uns trotz mehrerer Nachfragen relativ unverständlich bleibt, welches Warum dahinter ist. Also da haben wir so ein bisschen in Watte gegriffen.
Es gibt so eine semi-offizielle Begründung, jedenfalls kann man die nachlesen auf dem Portal Turi2. Da liest man das folgende Statement der Zeit-Online-Redaktion. Die Online-Redaktion habe, Zitat, seine eigene Berichterstattung in diesen Bereichen erheblich ausgebaut, in die Redaktion investiert und die Vielfalt an Themen sowie Stimmen erweitert. Zuletzt etwa durch Neugründungen wie das politische Feuilleton oder das Ressort Familie. Das hatte wohl eine Verlagssprecherin eben Turi 2 mitgeteilt. Gerade mit diesem Hinweis auf Ressort Familie denkt man ja schon wieder, aha, alles klar. Das heißt ja aber im Klartext so ein bisschen, wir brauchen es gar nicht mehr, weil diese ganzen Themen schon jetzt doch auch genügend in der konventionellen Redaktion abgebildet sind. Sehen Sie das ähnlich?
Nee, also bei Familie mussten wir ein bisschen lachen, weil das doch schon sehr nah an so die Gedönskategorie von Herrn Schröder ranragt. Nee, also es ist tatsächlich, was es natürlich verkennt, ist, dass es einen Unterschied macht, ob ein Kollektiv von Frauen sozusagen in die Welt von schreibenden Frauen hineinstrahlt, auch Frauen zum Schreiben animiert und mit einer maximalen Freiheit und unter der Gewährung maximaler Freiräume sozusagen Texte fischt aus der feministischen Vielstimmigkeit als eine Redaktion in der Redaktion oder ob eine Redaktion sagt, ja, wir machen Frauen, Familien und feministische Themen eigentlich so überall. Das heißt, die Form, die wir haben, und ich muss diesen Begriff der Freiheit nochmal reinbringen, die Freiheit, die wir uns genommen haben, die uns auch, muss man fairerweise sagen, jetzt all die Jahre uns auch durch Zeit Online gewährt wurde. Ja, das war ja eine fantastische Zusammenarbeit, dass wir als Redaktion in der Redaktion, wie gesagt, uns und diese Stimmen dort einbringen konnten mit einem Geländer, das uns dort gegeben wurde. Wir mussten natürlich bestimmten Gesetzmäßigkeiten dort auch entsprechen, logischerweise. Aber diese Freiheit zu sagen, unsere Texte müssen nicht erfolgreich sein und sie werden eben nicht anhand von Klickzahlen gemessen, haben ja paradoxerweise dazu geführt, dass sie sehr erfolgreich geworden sind. Und wir merken jetzt schon an den Reaktionen, wir haben natürlich unsere Autoren informiert, was ja über 600 sind im Laufe der Jahre, es waren 1500 Texte. Und es ist eine große Bedrücktheit, nicht im Sinne, wie es halt immer ist, dass wenn mal was zu Ende geht, ist es halt blöd, sondern es ist einfach nicht auserzählt. Es ist in einer Zeit wie dieser, in der Frauen Orientierung suchen und einander Orientierung geben wollen und übrigens nicht nur einander, sondern mit Themen, die sie selbst beschäftigen, eigentlich alle adressieren wollen, geschlechtsübergreifend. Und das eigentlich eine Zeit, die genau das braucht.
Definitiv, ja.
Diese freie Form, dass die jetzt in natürlich in so einer Redaktion zwangsläufig normierteren Varianten, also angeblich aufgehen wird, aber natürlich nie aufgehen wird, weil ohne Freiheit der Form natürlich auch keine Freiheit der Inhalte.
Letzte Frage, Frau Fendel, dieses Autorenkollektiv, löst sich das jetzt auf oder gibt es Pläne, wie diese Idee jetzt weitergehen könnte?
Also wir sind ein bisschen, ich würde es mal sagen, sowas wie eine halbkonstruktive Trauerphase. Mhm. Also es hat viel zu viel Wert für uns und für viele andere, als dass wir jetzt sagen, das war's. Aber es ist auch so alt ist die Nachricht ja noch nicht. Wir werden bestimmt was tun, aber was es ist und wo es sein wird, das ist im Moment ungewiss. Aber wir möchten, dass das, was wir gemacht haben, auch weiteren Raum in der publizistischen Welt behält.
Wir behalten das fest im Blick. Heike Melba-Fendel gehört zum Redaktionsteam der feministischen Kolumne 10 nach 8 auf Zeit Online, die jetzt nach 10 Jahren eingestellt wird. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne. Tschüss.
Heute, vor 80 Jahren, wurde das deutsche Vernichtungslager Auschwitz befreit, das Symbol für den monströsen, industriell organisierten Massenmord an Millionen Menschen. Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland der offizielle Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. 2005 erklärten auch die Vereinten Nationen den 27.01. zu dem Tag, an dem der Opfer des Holocaust gedacht wird. Wie dieser Teil der Geschichte auf Social-Media-Plattformen wie TikTok oder Instagram vermittelt wird, das genau bespreche ich jetzt mit Mia Berg. Sie lehrt Geschichte an der Ruhr-Universität in Bochum und ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag.
Hallo.
Social Media steht ja ohnehin nicht im besten Ruf, wenn es um, sagen wir, differenzierte Darstellungen geht. Jetzt erleben wir gerade, wie sich die großen Plattformen Donald Trump unterwerfen, wie Konzerne wie Meta, zu dem auch Facebook und Instagram gehören, ihre Faktenchecks einstellen. Das ist keine glückliche Entwicklung, weil Fake News und Deepfakes ja ein immer größeres Problem werden, auch weil sie die immer krassere Meinungen pushen. Wie ist Ihr Eindruck? Kann man auf TikTok oder Instagram wirklich viel lernen über NS-Geschichte?
Ich glaube, die Potenziale sind auf jeden Fall da, denn trotz allen Befürchtungen, die wir aktuell sicherlich zu Recht haben, wie sich die Plattformen entwickeln werden, geben sie ja einfach vielen Menschen die Möglichkeit, sehr niedrigschwellig und irgendwie ohne großartig Equipment zu benötigen oder anderweitig irgendwie ein Studium und so weiter, da ihre Themen zu teilen und eben auch über Aspekte aufzuklären, wie NS-Geschichte oder wie die Geschichte des Holocaust. Und ich glaube schon, dass es da sehr viele gute Ansätze gibt von Institutionen, insbesondere den deutschen NS-Gedenkstätten und Gedenkorten, aber auch von Privatpersonen, die eben aus einem privaten Interesse vielleicht durch Erfahrungen in ihrer Familiengeschichte eben sagen, das ist ein wichtiges Thema, da möchte ich, dass das auf der Plattform auch stattfindet und dass Menschen auf der Plattform eben darüber auch etwas lernen oder erfahren können.
Jetzt wird ja aber immer wieder auch wohl zu Recht gesagt, dass die Algorithmen im Grunde wie so Verstärker funktionieren und dass eigentlich durch die Algorithmen die etwas differenzierteren, vielleicht auch genaueren Betrachtungen im Zweifel eher hinten runterfallen. Wie ist das zu beurteilen im Hinblick auf Geschichte, auf den differenzierten Blick auf Geschichte?
Ich glaube, es kann beides passieren. Also man muss sich bei Algorithmen ja immer vor Augen halten, die sind ja nicht autonom, sondern sie werden ja von Menschen programmiert, aber sie werden gerade auf Social-Media-Plattformen eben auch durch unser Nutzungsverhalten beeinflusst. Also wie wir die sozialen Medien nutzen, was wir für Content rezipieren, was wir für Content liken, hat eben auch Einfluss darauf, was wir angezeigt bekommen. Wir haben in dem Projekt Social Media History, in dem ich gearbeitet habe, mal so ein kleines Algorithmus-Experiment gemacht und mal geguckt, okay, können wir irgendwelche Verbindungen ziehen zwischen den Accounts, denen wir so folgen, was wir normalerweise so rezipieren und das, was uns zum Beispiel zum Holocaust angezeigt wird. Mhm. Und da haben wir schon sehr stark gesehen, dass Personen, die jetzt eher Museen folgen und Institutionen, vielleicht auch journalistischen Angeboten, dass die so stärker so klassischen Content aus dem Bereich historisch-politische Bildung angezeigt bekommen. Und Personen, die vielleicht eher so ein bisschen sich auch für Militärgeschichte interessieren, die vielleicht die Plattform auch eher ein bisschen weniger bildungsorientiert nutzen, dann auch schneller ein bisschen breitere und problematische Inhalte auch angezeigt bekommen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass es auch so unsere eigene Verantwortung ist, einfach unsere Feeds zu kuratieren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, dass man zum Beispiel anklickt, ich möchte weniger solche Art von Content sehen, also ich bin nicht interessiert. Aber auch Content zu melden, wenn er zum Beispiel strafrechtlich relevant ist, also wenn wir dann Holocaust-Relativierung zum Beispiel haben oder Form von Geschichtsverzerrung. Und ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, sich so ein bisschen die Ecke zu suchen, wo dann auch der quasi gute, hochwertige Content ist. Aber natürlich stimmt das. Algorithmen orientieren sich auch an Klicks und Aufmerksamkeit bekommt oft das, was problematisch ist. Auch tatsächlich, wenn man drunter kommentiert und sagt, das stimmt doch nicht und irgendwie versucht aufzuklären, führt das natürlich auch zu einer Art von Verstärkung. Und das ist dann immer so ein bisschen so ein Austarieren zwischen algorithmischer Empfehlung und persönlicher Nutzung.
Stichwort, ja, auch einfach schlicht falsche Geschichtsdarstellungen. Wir haben jetzt gerade neulich erlebt, wie Alice Weidel im Gespräch mit Elon Musk behauptet hat, dass Hitler Kommunist gewesen sei. Also solche Ansichten über Geschichte, die transportieren sich dann über die sozialen Medien ja aber möglicherweise doch auch nochmal sehr viel schneller und ungefilterter und auch einfach nicht korrigiert, oder?
Absolut. Also weil natürlich gerade so kurze Snippets oder Bilder auch einfach dann schnell geklickt werden können, hat aber, glaube ich, auch wiederum andersrum das Potenzial, dass Aufklärung sich genauso schnell verbreiten kann im Zweifelsfall. Und ich glaube, das hat man gerade auch gesehen an dem Ausschnitt, kennen wir sicherlich alle das Bild von Elon Musk mit dem Hitlergruß, war es ein Hitlergruß, war es der römische Gruß, das ja sehr breit auch diskutiert wurde. Also gerade in journalistischen Formaten, wo dann eben auch aufgeschlüsselt wurde, okay, es ist ein Hitlergruß so und da gibt es wenig dran zu rütteln. Und ich glaube, Beides. Also natürlich haben wir in sozialen Medien eine Verbreitung von problematischem Content. Es gibt aber auch immer noch den anderen Content. Und ich glaube, da sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir den Kopf in den Sand stecken sollten und die Plattform jetzt komplett den anderen Kräften überlassen, sondern wo es, glaube ich, auch für eine demokratische Gesellschaft noch Potenziale gibt für Aufklärung, für Debunking, für Faktenchecks, um einfach gerade sowas auch zu dekonstruieren und darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht auch als Beispiel zum heutigen Holocaust-Gedenktag gibt es eine Initiative von den deutschen NS-Gedenkstätten, die eigentlich jährlich Kampagnen starten unter unterschiedlichen Schlagworten, um eben auf NS-Geschichte, auf die Geschichte des Holocausts, aber auch auf aktuelle Herausforderungen und Problematiken aufmerksam zu machen, was aktuell ja nun mal ganz stark der gesellschaftliche und politische Rechtsruck ist. Und da ist es dieses Jahr die Kampagne Hashtag gerade jetzt, so ein bisschen in Anlehnung und Erweiterung an Nie wieder ist jetzt, wo dann eben auch zum Beispiel so Kacheln geteilt werden können, wo dann Schlagworte sind wie, ja, was hättest du getan, heißt jetzt, was tust du, um eben auch so ein bisschen demokratischen Widerstand ein Stück weit sichtbar zu machen.
Ein anderes wirklich positives Beispiel, wie Geschichte auch erzählt werden kann in den sozialen Medien, das ist eine junge Frau namens Susanne Siegert, die unter dem Namen @keine.erinnerungskultur Geschichtscontent kreiert. Und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt, wie das dann klingt.
Warum mache ich das Ganze ja eigentlich? Dazu muss ich ungefähr 3,5 Jahre zurückgehen. Im März 2020 war ich zum ersten Mal mit meinen Eltern im Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Müller-Verhardt. Das war eines der größten Außenlager des KZ Dachau. Und das ist deswegen krass, weil ich eigentlich hier aufgewachsen bin, hier zur Schule gegangen bin. Also der Ort war eigentlich immer in meiner Umgebung und trotzdem habe ich nie davon gehört gehabt. Ich habe dann angefangen, zu diesem Lager zu recherchieren, war viel in Online-Archiven unterwegs und habe gemerkt, wie viel man dort herausfinden kann, frei zugänglich für alle.
Wenn wir über diese Seite sprechen, keine Punkt Erinnerungskultur, dann ist vielleicht auf den ersten Blick dieser Name etwas merkwürdig. Wie kommt der zustande?
Ja, wir reden ja in der Wissenschaft oder auch so im medialen Diskurs ganz oft von Erinnerungskultur, aber Susanne Siegert hat sich dazu mal geäußert in einem Interview im V2MAG und hat halt gesagt, sie findet den Begriff Gedenkkultur, also eine aktive Gedenkkultur, eigentlich besser, weil man sich eben nicht an etwas erinnern könne, was man selbst nicht erlebt hat. Und deshalb quasi diese Verschiebung von, es ist keine Erinnerungskultur, sondern eine aktive Gedenkkultur, zu der auch jede und jeder beitragen kann.
200.000 Leute erreicht dieses TikTok-Format, keine Erinnerungskultur. Was macht denn die Susanne Siegert, die dahinter steckt, gut? Was macht sie vielleicht auch besser als andere?
Ich glaube, sie ist sehr nahbar und sehr persönlich. Also einmal, weil sie natürlich einfach als Accountbetreiberin sehr sichtbar wird, weil sie ihre persönlichen Erfahrungen zeigt. Und ich glaube, weil sie auch einfach sehr nah dran ist an der TikTok-Community, weil sie auf Fragen der Community eingeht, weil sie auch aktuell gesellschaftlich relevante Themen thematisiert, weil sie zum Beispiel guckt, was sind aktuell verwendete rechte Symbole, und zeigt vor allen Dingen auch immer wieder, was bedeutet denn NS-Gedenken oder Holocaust-Gedenken für mich selber, indem sie zum Beispiel sagt, okay, es geht irgendwie nicht darum, dass man einfach nur erinnert, sondern vielleicht auch überlegt, okay, was kann ich selber machen? Und das sind dann so Dinge wie zum Beispiel die eigene NS-Geschichte in der Familie zu recherchieren. Da stellt sie verschiedene Wege und Plattformen vor. Aber zum Beispiel auch so Beteiligungen an Aktionen wie Every Name Counts, der Arolsen Archives, wo eben BürgerInnen die Möglichkeit haben, bei der Digitalisierung von Häftlingspersonalakten zu helfen. Und das ist ja auch so ein bisschen quasi ihr Ansatz zu sagen, wie kann ein aktives Gedenken aussehen? Also wie kann ich mich auch selber einbringen? Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Anbindung an die Lebensrealität der FollowerInnen, aber auch immer dieser permanente quasi Austausch und Eingehen auf Fragen, was das Format schon auf jeden Fall rausstellt.
Gibt es denn möglicherweise neben den Institutionen noch andere vergleichbare, vielleicht auch junge, klassische so Content Creators? Oder ist die Susanne Siegert da doch so ein bisschen allein auf weiter Flur?
Also ich würde sagen, als Privatperson ist sie auf jeden Fall schon sehr sichtbar. Es gibt aber natürlich viele weitere CreatorInnen, die dann zum Beispiel zu Anlässen wie dem Holocaust-Gedenktag eben auch auf NS-Geschichte eingehen, die vielleicht auch sonst andere Themen haben oder breiter historische oder gesellschaftliche Themen behandeln. Zum Beispiel Leonie Schöler, die ja, glaube ich, als Hey Leonie eben auch sehr bekannt ist. Und dann aber auch Menschen, die sich zum Beispiel einfach an so Kampagnen beteiligen, wie ich gerade gesagt habe, und dann vielleicht einen Aspekt aus ihrer Familiengeschichte teilen oder vielleicht mal ein Bild teilen von einem Stolperstein, den sie gesehen haben vor ihrer Haustür. Und ansonsten, glaube ich, lässt sich schon sagen, dass es eben gerade in Deutschland mit der TikTok Shoah Commemoration and Education Initiative schon auch dazu geführt hat, dass einfach institutionelles Holocaust-Gedenken mehr Raum bekommen hat. Also weil das dezidierte Ziel war, quasi mal zu überlegen, wie kann man denn auch die digitalen Plattformen für eine institutionelle Gedenk- und Bildungsarbeit nutzen.
Wie ist eigentlich die Rolle der öffentlich-rechtlichen Sender in diesem Kontext? Also die haben ja im Grunde unendlich viel Material, die haben Dokus, die haben Filme dazu und eigentlich ja den perfekten Steinbruch, um so eine Form von Gedenken vielleicht auch auf Social Media voranzutreiben, oder?
Ja, absolut. Man sieht auch gerade auf TikTok, dass so, ja, ich sag mal, Quellenmaterial, also Ausschnitte aus älteren Fernsehdokumentationen, aber vielleicht auch historisches Bildmaterial, was wir haben aus dem Krieg oder aus der Nachkriegszeit, dass das sehr breit rezipiert wird, also dass das großes Interesse und große Aufmerksamkeit erfährt, auch gerade wenn es zum Beispiel einen lokalen Bezug hat, also wenn Leute zum Beispiel ihre Stadt wiedererkennen, dann vielleicht zu Kriegszeiten und dann da irgendwie auch Verbindungen knüpfen. Da nehme ich auch schon ein großes Interesse wahr. Ich glaube tatsächlich, für öffentlich-rechtliche Anstalten ist es manchmal ein bisschen schwierig, das Material, was sie haben, tatsächlich auch in sozialen Medien zu verwenden, weil da hängen ja auch urheberrechtliche Fragen teilweise dran, vor allen Dingen, wenn es jetzt vielleicht noch Ausschnitte aus den 70er, 80er, 90er Jahren sind. Und ich glaube, das ist schon auch ein Problem, ist quasi, wie man das auf so mehr oder weniger ja privaten Plattformen tatsächlich abbilden kann oder ob es da nicht vielleicht andere rechtliche Rahmenbedingungen gibt, dass das dann eher in Mediatheken und mit besonderen Zugangsbeschränkungen und so weiter nur veröffentlicht werden kann.
Wie auf TikTok und Co. dem Holocaust gedacht wird, das haben wir mit Mia Berg von der Ruhr-Uni in Bochum besprochen. Wir nehmen aus diesem Gespräch auf jeden Fall mit die Empfehlung, uns mal unter dem Hashtag gerade jetzt umzuschauen und empfehlen auch die Seite keine.erinnerungskultur. Ganz herzlichen Dank, Mia Berg, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Viktoria Eglau.
Fotos, Zeugenaussagen und Dokumente. Ein Teil eines der größten Archive über den Holocaust steht seit heute im Internet. Die in London ansässige Wiener Holocaust Library sammelt Hunderttausende von Originaldokumenten über die Situation der europäischen Juden vor 1939, über das NS-Regime und über die Shoah. Anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz beschloss die Bibliothek, einen Teil ihrer Sammlung online zu stellen. Zu den mehr als 150.000 Dokumenten gehören Fotos, die bei der Befreiung des Lagers Auschwitz-Birkenau aufgenommen wurden, sowie Dokumente, die bei den Nürnberger Prozessen verwendet wurden. Die Wiener Holocaust Library veröffentlicht auch antifaschistisches Propagandamaterial, das während der NS-Zeit in Deutschland verteilt wurde. Das Privat- und Familienleben des Kriegsverbrechers Rudolf Höss war Thema in dem Oscar-prämierten Holocaust-Drama The Zone of Interest. Der Auschwitz-Kommandant bezog 1940 seine Dienstvilla. Direkt hinter der Gartenmauer begann das Vernichtungslager. Nun wird das Gebäude erstmals öffentlich zugänglich gemacht. Eine US-amerikanische Stiftung hat das Haus, in dem Höss mit seiner Familie lebte, gekauft. Es soll zu einem Forschungs- und Bildungszentrum im Kampf gegen Antisemitismus und Extremismus ausgebaut werden, teilte das Counter-Extremism Project mit. Rudolf Höss tauchte nach Kriegsende unter und wurde von britischen Ermittlern aufgespürt. Die polnische Justiz verurteilte ihn zum Tode und ließ ihn 1947 auf dem Gelände des Lagers Auschwitz-Birkenau hängen. Der Historiker Raphael Utz von der Universität Jena ist der Meinung, dass die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in West- und Ostdeutschland nur mangelhaft erfolgt sei. Er sagte im Deutschlandfunk:
In Westdeutschland war das die Hitler-Clique und die kleine Verbrecherbande. Und in Ostdeutschland waren es eben die Kapitalisten und die Faschisten, die dann aber alle nicht mehr da waren, sondern in Westdeutschland saßen. Das heißt, die kommunikative Strategie der beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften war, ja, es hat diese Verbrechen gegeben, aber wir sind diese Verbrecher nicht gewesen und diese Verbrecher sind nicht mehr da.
der Historiker Raphael Utz von der Universität Jena. Die Rückgabe von Kulturgütern, die während der Kolonialzeit in Afrika geraubt wurden, steht heute im Mittelpunkt einer UNESCO-Konferenz in Äthiopien. Mehr als 50 Vertreter und Vertreterinnen von Staaten des Kontinents wollen sich in der Hauptstadt Addis Abeba über die Frage der Restitution von Kunstobjekten austauschen. Der stellvertretende Generaldirektor für Kultur bei der UNESCO, Ernesto Ottone, sagte, es gebe in Europa seit einigen Jahren Druck von der Straße für die Rückgabe von Werken. Wenn man mit der neuen Generation spreche, die in Museen gehe, habe sie eine kritische Sicht auf das, was sie sehen, so Ottone. Mehrere europäische Länder haben in den vergangenen Jahren einen Prozess der Rückgabe von Kulturgütern eingeleitet, die während der Kolonialzeit geraubt wurden.
Die Essener Folkwang-Uni hat zum ersten Mal einen Professor Pop und der heißt Jan St. Werner und ist jetzt am Telefon. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Das klingt erstmal sehr glamourös. Vielleicht stellen wir Sie zunächst mal vor. Viele kennen Sie sicher als Teil des Musikprojektes Maus on Mars. Sie haben aber auch als Kurator gearbeitet, haben zum Beispiel teilgenommen am Deutschen Pavillon bei der vergangenen Venedig-Biennale. Was macht für Sie Pop aus?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das für mich eigentlich eher ein kulturelles oder kulturwissenschaftliches Phänomen ist. Und da ich ja eher künstlerisch arbeite, kann ich mit dem Begriff gar nicht so viel machen. Ich würde das immer umdrehen. Also ich würde sagen, retrospektiv kann man sicher etwas als Pop erkennen. In dem Moment, wo etwas Künstlerisches entsteht, ist es schwer vorauszusehen, wie populär das denn dann wird, was man macht.
Jetzt gibt es diese Professur zum ersten Mal, aber an der Folkwang-Uni gibt es das Institut für Pop schon seit 10 Jahren. Ein Masterstudiengang, der wirklich verschiedenste Disziplinen ansprechen soll. Was genau oder vielleicht auch was ungefähr können die da lernen, mitnehmen?
Da es ein Masterstudiengang ist, ist also ein Bachelor oder ein Hochschulstudium und vielleicht auch eine Berufserfahrung durchaus wichtig, also Voraussetzung. Das heißt, die Studierenden lernen eigentlich eher, wie sie selbst Themen, Projekte entwickeln können, wie sie selbst auch ein anderes Lernen tatsächlich lernen können. Also man lernt nicht mehr die Grundlagen von weiß ich nicht, komponieren, arrangieren, produzieren, hören, verschiedenste künstlerische, vielleicht auch philosophische, auch psychologische Konzepte von Klang zu erfahren, zu erfassen, sondern sie müssen sich auch auf ihre eigene Recherche berufen können, wenn sie dann ihre Masterarbeit abliefern. Und das passiert dann auf mehreren Ebenen, ne? Also ganz praktisch, dann mit einem Projekt, aber auch theoretisch. Man muss auch die Kurse besucht haben. Das ist schon, da wird schon was verlangt, aber im Prinzip würde ich sagen, müssen sie eine künstlerische Ausprägung haben. Und sie müssen über das hinausgehen wollen, was es schon gibt.
Wenn wir an populäre Kultur denken, dann haben Sie gerade auch schon gesagt, es geht ganz viel auch um ästhetische und psychologische Konzepte. Inwieweit hat Pop auch diese gesellschaftliche Komponente von politischer Praxis? Spielt das auch mit rein in diesem Studiengang?
Naja, das tut's schon alleine deswegen, weil wir ja auch und jetzt nochmal verstärkt kollektive Konzepte auch mit rein nehmen wollen. Also tatsächlich dieses gemeinsame Arbeiten an einer Idee, an einem Konzept vielleicht auch an einer Suche, also das gemeinsame Recherchieren. Und das ist ja schon ein gesellschaftliches Modell, sich auch als Teil von etwas zu begreifen. Also nicht sich nur als Individuum, was sich ausdrückt und eben durch seine Kunst zu einem noch interessanteren Individuum wird, nicht sich nur daran abzuarbeiten, sondern auch zu sagen, ich bin Teil von etwas. Durch mich kann auch etwas anderes wachsen oder besser gelingen. Also das heißt, so wie ich mich selbst ausbilde, bilde ich auch meine Umgebung mit aus. Das, was ich lerne, kommt auch meinen Nächsten oder meiner Nächsten zugute. Und über dieses Reflektieren und einander spiegeln, kommt man weit über das hinaus, was vielleicht so in der Kunst erstmal begründet zu liegen scheint. Und Klang ist ein sehr gutes Medium dafür, weil es eben auch bestimmte Begehrlichkeiten nicht so direkt weckt oder vielleicht auch nicht so bedienen kann. Also Besitzansprüche, an wem gehört ein Klang? Inwiefern lässt sich der überhaupt greifen? Können wir gemeinsam an was arbeiten? Was ja letztlich auch in der Popmusik schon immer verankert ist, da gibt's nur einfach immer noch Rechtsanwälte, die das genau beobachten und sagen, der da hinten, der hat an der Bassdrum gefiltert. Und das ist zwar nach 500 Bearbeitungen irgendwie nicht mehr wirklich erkennbar, aber eigentlich im Original die Stimme von XY. Deswegen gibt es jetzt Anteile für die Stimme. Geschrieben haben das Ganze aber drei SongwriterInnen, die an ganz unterschiedlichen Orten dieser Erde miteinander da gearbeitet haben. Also das sind ja eigentlich schon total, ich würde sagen, irre und kollektive Konzepte, aber da ist natürlich das Rechtliche sehr stark im Wirken. Das können wir aussparen. Wir sind eine staatliche Institution. Wir müssen uns gar nicht so sehr an den Märkten orientieren. Wir können sie im besten Fall vielleicht sogar verändern. Das wäre eine Utopie, die wünsche ich mir auch, dass man mit ganz anderen Konzepten kommt, die erstmal so vielleicht gar nicht kommerzialisierbar sind oder verwertbar sind in dieser Konsummaschine, zu der Pop ja ganz eindeutig auch gehört. Also wir müssen sozusagen die Widerspenstigkeit, die müssen wir auch daraus filtern und die müssen wir suchen. Und wir dürfen uns gar nicht andienen, denn wir können keine Ausbildungsstätte sein für Verwertungsplattformen, die im besten Falle die KünstlerInnen ausbeuten. Das ist schon die beste Variante, die schlechteste, dass sie komplett ignorieren, dass sie gar nicht stattfinden, dass du bei bestimmten, also unter bestimmten Klick- oder Hörerzahlen noch nicht mal existierst, obwohl du ein Profil hast, obwohl du ja reale Arbeit geleistet hast, um deine Musik überhaupt verfügbar zu machen. Also diese Modelle müssen wir in Frage stellen. Dafür ist so eine Uni eben super. Und deswegen arbeite ich auch gerne in so einem Kontext, weil man eben mit jungen Leuten an neuen Ideen arbeiten kann.
Und das ist dann wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr produktiv und förderlich auch für Ihre eigene Karriere als Künstler, oder?
Ja, aber es gibt ja relativ wenig, was einen da zurückhält und wie so eine Karriere sich entwickelt. Ich habe sie ja auch nicht vorausgeplant. Das kann man ja nie so genau sagen. Also alles, was inspiriert, was Austausch bedeutet, was wodurch man lernen kann, seine Perspektive verändern, ne, neue Sichtweisen kennenlernen, das ist natürlich zuträglich dem, was man gemeinhin Karriere nennt. Wo ich jetzt genau hin möchte mit dem, was ich tue, das kann ich nicht formulieren. Ich bin relativ, klingt jetzt kokett, orientierungslos im besten Sinne. Ich schaue mal, was passiert. Und genauso ist auch dieses Abenteuer Folkwang jetzt für mich so eine Erfahrung, die ich dankbar annehme und versuche, in meine Abläufe zu integrieren. Und das einzige Problem ist immer Zeit. Also wie viel schafft man in der Zeit, die man eben hat. Aber man muss einfach noch weniger schlafen, noch schneller arbeiten, noch schneller denken, 5 KI-Agenten gleichzeitig am Start haben und dann geht das.
Wenn Sie von diesem großen Abenteuer sprechen, dann ist dieses jetzt auch der Moment, wo man auch durchaus noch Werbung machen kann, denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es noch ein paar vakante Plätze in diesem Studiengang, richtig?
Ja, wir haben noch freie Tickets für das hervorragende Konzert. Studieren Sie Pop an der Folkwang. Wir werden auch ein neues Unit entwickeln. Das ist sozusagen wie eine Einheit, ja, innerhalb des Studiengangs. Also mehrere Lehrende, die da auch einander zuspielen. Und da geht es sehr viel deutlicher nochmal um Klangforschung und Klangpraxis oder Sound Research and Practice. Und da transzendiert man diesen Genrebegriff noch mal sehr viel deutlicher, als das ohnehin schon der Fall ist. Und damit kann man eben auch Studierende ansprechen, die vielleicht eher von der Kunst kommen und sagen, ich interessiere mich für Klang als Material, aber eigentlich möchte ich eher in die zeitgenössische Kunst oder das Feld der Sound Studies. Also was bedeutet Klang überhaupt? Was sind die psychologischen Komponenten, die physikalischen, die gesellschaftlichen ohnehin? Vielleicht lande ich gar nicht bei sowas wie Musik am Ende. Auch für solche Studierende oder solche Interessierten ist der Studiengang offen und die würde ich mir wünschen, werden sich bewerben oder ein Portfolio einschicken. Also das ist schon sehr offen und der Vorteil ist, es ist eben anders als andere Studiengänge, kein teures Studium. Es ist eben keine Privatakademie, an der die meisten solcher Studien bisher gelehrt werden. Und das ist in Deutschland, also auch im Ausland gibt es ähnliche Programme, aber die sind entsprechend eben auch teurer.
Wenn Sie das so schildern, dann klingt das für meine Ohren nach wie vor doch auch nach sehr, sehr elaborierter Klangkunst, nach philosophischen Überlegungen zum Thema Klang. Beim Thema oder beim Stichwort Pop wiederum, da finde ich allerdings, schwingt ja doch auch sehr massiv mit eben dieses Populäre, das Massenwirksame, das Erfolgreiche. Wie geht das eine mit dem anderen zusammen?
Ich gehe davon aus, je radikaler man an seinem Entwurf arbeitet, also an seinem Vorschlag von Kunst, Musik, was auch immer es ist, ja, desto mehr Chancen sehe ich darin, dass das Erfolg haben kann. Und je glattgebügelter das schon anfängt und je beliebiger oder kompatibler sich das schon von Anfang an gestaltet, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Halbwertszeit nicht besonders hoch ist. Und deswegen suchen wir ja das eher das Radikale in der Kunst und das Versöhnliche in der Gesellschaft.
Sagt der neue Leiter des Magisterstudiengangs Pop, Professor Pop, Jan S.T. Werner an der Essener Folkwang-Uni. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch und ja, bin gespannt, was wir in Zukunft von Ihnen und Ihren Studierenden hören. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Aktmalerei und Skulptur gibt es wohl schon so lange, wie Menschen überhaupt Kunst machen. Und immer wieder lassen auch die Künstlerinnen und Künstler selbst ihre Höhlen fallen. In den städtischen Kunstsammlungen Erlangen finden sich viele dieser nackten Selbstporträts Zeit, sie einmal auszustellen und der Frage nachzugehen, warum ist das nackte Selbstporträt auch in der Gegenwart so ein beliebtes Genre? Unser Kollege Tobias Krone war in Erlangen und hat sich die Ausstellung »The Artist is Naked« für uns angesehen.
Es geht einem unter die Haut, was sich KünstlerInnen aus den 70er Jahren selbst alles so angetan haben, um Kunst zu machen. Besser, Kunst zu sein. Eine Fotografie von Tim Ulrichs bei einer Performance. Co-Kuratorin Nora Wolf.
Der Titel ist »Tim Ulrichs den Blitz auf sich lenkend« in Klammern »menschlicher Blitzableiter«. Und der Titel verspricht genau das, was er auch getan hat. Er ist bei Gewitter über ein Feld gelaufen, nackt und eine sehr, sehr große Eisenstange eben auf dem Rücken tragend. Und ja, offensichtlich hat er die Aktion überlebt.
Der selbsternannte Totalkünstler macht seinen Körper zum Kunstwerkzeug.
Und er hat sich auch dann ganz konsequenterweise The End auf sein rechtes Augenlid tätowieren lassen und beschreibt es dann auch so, dass wenn er dann irgendwann mal die Augen schließt und nicht mehr auf der Erde weilt, dann ist es wie der Abspann eines berühmten Hollywood-Films.
KünstlerInnen nackt. Natürlich spielt das KuratorInnen-Team da ein bisschen mit der voyeuristischen Neugierde des Publikums. Und die kommt im Ausstellungsteil im Keller durchaus auf ihre Kosten. Sehr explizit ist zum Beispiel Walli Exports Aktionshose Genitalpanik, 1969 fotografisch dokumentiert. Die Künstlerin konfrontierte damals die Besucher eines Pornokinos mit sich in einer Hose, die alles verhüllte, nur nicht ihre Vulva.
Da sehen wir auch einen ganz tollen Wandel, zum Beispiel, wenn wir uns die frühen Arbeiten betrachten von Walli Export oder Tim Ulrichs, die noch ja, fast so wie mit dem Holzhammer ganz radikal, explizit mit Nacktheit schocken. Diesen Schocker hat Nacktheit in der heutigen Zeit natürlich verloren. Zeitgenössische KünstlerInnen wählen da einen ganz anderen Zugang zum Thema Körper und Nacktheit, vielleicht auch einen etwas offeneren Zugang mit mehr Humor, wo es viel mehr um das Annehmen von Körpern geht.
In direkter Nachbarschaft eine feministische Arbeit aus Walli Exports Enkelgeneration. Anna Ehrenstein, Jahrgang 1993, bedient sich in Western Girl aller Mittel der Modefotografie. Ein durchgeshapter, weiblicher Hochglanzunterleib im knappen Tanga. Aus dem quillt fröhlich die Schambehaarung. Das Bild zeigt, wie sich feministische Positionen heute undogmatisch der Popkultur bedienen können und gleichzeitig weiterhin unsere pornografischen Sehgewohnheiten stören. Apropos Sehgewohnheiten. Die gebürtige Kubanerin Aileen Almarales Noy, Jahrgang 1995, zeigt in ihrer Fotoserie ihren fast nackten Körper, stark sonnenverbrannt, in der menschenleeren, sterilen Hotellandschaft der abgeriegelten kubanischen Tourismuszone.
Etwas, was ihr vorher aus finanziellen und auch anderen Gründen absolut nicht möglich war. Und sie kritisiert auch so ein bisschen, dass das touristische Bild, was gerade natürlich in westlichen Ländern von Kuba vermittelt wird, absolut gar nichts mit der Lebensrealität der KubanerInnen vor Ort zu tun hat.
Das, was ihr selbstgeschneidertes Netzkostüm am Ende des Urlaubs auf der Haut weiß gelassen hat, zeigt die Aufschrift Modello Prefabricado, eine Anspielung an sowjetische Plattenbauten, von denen TouristInnen in der Regel wenig mitbekommen. Auch vom UV-Faktor her muss die Arbeit am Kunstwerk schmerzhaft gewesen sein.
Sie sagt auch selbst, sie mag eigentlich Sonnenbaden auch überhaupt nicht. Also es ist schon auch ja, eine sehr radikale Aktion.
Das Bild vom eigenen Körper als Konstruktion und Dekonstruktion von Identität. Lilly Urbart, Jahrgang 1988, kreuzte mit Hilfe einer Bild-KI ihren eigenen Körper mit dem einer schwarz-weiß gefleckten Kuh. Herausgekommen sind ganz besonders groteske Körperunformen.
Wir wissen nicht so genau, wo hört jetzt die Kuh auf, wo fängt der Mensch an.
Der Titel My Body, My Choice. Er spielt auch auf das kriminelle Potenzial von Bild-KIs an, die mittlerweile nicht nur prominenten Frauen die Gesichter entwenden, um sie zum Beispiel mit pornografischen Szenen zu verknüpfen. Nein, wir haben das Recht auf unseren eigenen Körper. Das zeigen dann John Corblands verschmitzte Großaufnahmen seines haarigen und nicht gerade schlanken Torsos, der schon fast den Charakter eines Gesichts hat. Fragt sich jetzt aber noch, warum uns Nacktheit vor allem in Selbstporträts so fasziniert.
Weil es was viel Intimeres ist, eine ganz andere Ebene bekommt und etwas viel Direkteres hat, als wenn es über Dritte vermittelt wird.
Am Ende des Kellerflurs zu sehen ist die Zweikanal-Filminstallation der Transperson Castles, Jahrgang 1975. Castles zeigt mit der Tag-für-Tag-Zeitraffer-Abfolge, wie sich der eigene Körper durch Training und Nahrungsergänzungsmittel formen lässt. Der Körper als Wille und Vorstellung, als Projekt, sich selbst zu erschaffen. Eine augenzwinkernde Pointe dieser Ausstellung mit ihrem unprätentiösen, schnörkellosen Einblick in die Intimsphären der Kunstgegenwart.
The Artist is Naked. Die Ausstellung im Kunstpalais Erlangen läuft noch bis zum 27. April.